Hallo und herzlich willkommen zu Camperstyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
Und ich bin Sebastian und heute mit Mexiko Roadtrip Teil 2. Ja, wir haben ja in der letzten Episode schon darüber gesprochen. Nele hat mit Talil zusammen Roadtrip durch Mexiko gemacht und wir haben gestern, oder nicht gestern, sondern beim letzten Mal hat Nele euch schon ein paar Zwischenziele vorgestellt und wir wollen heute einfach weiter darüber sprechen, was sie so erlebt haben, wo sie waren und bevor wir da einsteigen, nochmal vielleicht eine Frage an Nele, was euch da draußen wahrscheinlich auch brennend interessiert, wie lange oder wie weit, wie viele Kilometer seid ihr denn eigentlich gefahren und wie lange wart ihr überhaupt unterwegs?
Also wir sind insgesamt fast 3000 Kilometer gefahren und wir waren knapp 2 Monate unterwegs, wobei man natürlich sagen muss, dass wir uns bei diesen Roadtrips immer sehr viel Zeit nehmen und ja auch Arbeitstage und alles immer einplanen müssen auch. Das würde auch deutlich schneller gehen, wenn man sich die Etappen ein bisschen straffer organisiert, sage ich mal. Wir haben uns halt so sehr viel auch treiben lassen.
Und braucht man für die Strecke, die ihr jetzt da abgerissen habt, unbedingt ein Campingfahrzeug?
Nee, eigentlich kann man das auch mit einem normalen PKW machen. Man kann sich ja in Mexiko auch normale PKWs leihen, mieten. Das einzige Ziel, also man kann überall Hotels und Motels nehmen. Die sind dann mal mehr, mal weniger schön, auch je nach Preisklasse, aber trotzdem im Verhältnis so zu Deutschland oder Europa relativ günstig. An der Küste gibt's natürlich sehr schöne Unterkünfte. Im Landesinneren sind es dann oft eher so Zwischenstopps, wenn man eine Strecke teilen möchte. Was gut machbar ist an den allermeisten Zielen, wäre ein Zelt. Außer eben in den sehr kalten Gegenden wie Toluca, was ich ja schon gesagt habe, dass wir da fürchterlich gefroren haben um diese Zeit. Also in den sehr hohen Lagen, da würde ich eher kein Zelt empfehlen. Da wird man wahrscheinlich nachts Frostbeulen bekommen. Da würde ich dann eher auch mal mir eine Unterkunft gönnen.
Das ist ja wahrscheinlich auch eine Frage eines guten Schlafsacks, aber wenn du natürlich
ja
bis 10 bis plus 40 hast, ist es mit dem richtigen Schlafsack auch nicht so einfach.
Ja, und vor allem, also ich denke mal so, wer nach Mexiko fährt, der ist ja eher so ein bisschen auf Sonne und Wärme gepolt. Und da ist man dann manchmal überrascht, wie kalt es im Gebirge werden kann. Also da kann man dann aber auf günstige Motels ausweichen, mal für 1-2 Nächte. Das ist überhaupt kein Thema. Da gibt es dann auch eine warme Dusche und alles. Und ansonsten, wie gesagt, lässt sich das mit einem Zelt auch sehr gut machen.
Okay, cool. Das war nämlich noch für den einen oder anderen da draußen spannend. So, wir waren letztes Mal, glaube ich, in Tepoztlán angekommen, beziehungsweise ihr. Und wie ging es dann weiter für euch? Wohin seid ihr als nächstes gereist?
Wir sind dann nach Oaxaca-Stadt weitergereist, hatten eine kurze Zwischenübernachtung gemacht, weil einfach für uns die Strecke zu lang war. Wir wollen immer nicht so lange fahren und sind auch eher langsam unterwegs aus Sicherheitsgründen. Zu Sicherheit und Fahrsicherheit sagen wir dann vielleicht am Ende der Folge noch ein bisschen was und sind dann eben in Oaxaca-Stadt angekommen, wollten da ein paar Tage einfach chillen, ein paar Sachen am Auto machen, unsere Ausrüstung organisieren, bevor wir dann weiter zur Küste gefahren sind. Oaxaca Stadt ist ein Reiseziel, was, glaube ich, ziemlich viele kennen, weil Oaxaca an sich auch als Bundesstaat halt ja so eine Art auch Kulturzentrum Mexikos darstellt. Also da gibt es sehr viel indigene Kultur. Es gibt archäologische Ausgrabungsstätten und auch ein paar schöne Ausflugsziele. Und das ist bei Reisenden halt eine der Etappen, die sehr beliebt sind. Ich muss persönlich sagen, ich war dann auch einen Tag, als Halil am Auto gebastelt hat, alleine in Oaxaca Zentrum. Das war schön, aber meines Erachtens muss man jetzt dafür nicht unbedingt bis da runterfahren, also für das reine Zentrum. Da gibt's deutlich idyllischere und auch pittoreskere Orte, die auch schöner hergerichtet sind. Aber es gibt doch so ein paar Sachen, die man sich angucken sollte, wenn man schon mal da ist. Da ist zum einen ein ganz toller Markt für Handwerkskunst. Also Handwerkskunstmärkte heißen da Mercados Artesanales. Packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Und da habe ich natürlich wieder mich in den Shoppingwahn gestürzt. Also Märkte in Mexiko muss man sich so vorstellen, dass sie wahnsinnig voll, laut und bunt sind, so wie sehr vieles in Mexiko. Und man geht da durch häufig sehr enge Gänge und dann hört man schon, wie die Leute einem Sachen zurufen, ne, dass man stehen bleiben soll oder dass man sich Sachen angucken soll. Und ich mag die Atmosphäre sehr gerne, nicht nur auf den Kunsthandwerkmärkten, sondern auch auf den Märkten für Lebensmittel. Ich liebe das dann auch, mit den Händlern zu quatschen und da mir auch immer Komplimente am Kopf werfen zu lassen, weil die mir natürlich was verkaufen wollen. Ich finde das einfach eine sehr schöne, entspannte Atmosphäre. Und auf dem Markt für Handwerkskunst gibt es sowohl Keramik und Tongegenstände, also insbesondere halt Geschirr, aber auch Deko, weil die in Oaxaca so eine schwarze Tonerde haben, aus der dann eben auch ganz tolle Sachen gemacht werden, so Kannen und Gläser oder Tassen. Und da bin ich ja dann immer sehr anfällig für, genauso wie für so schöne bunte Armbänder und Halsketten. Und also ich habe da wieder den halben Markt leer gekauft, natürlich.
Wenn du jetzt gerade so von Märkten sprichst, wie ist das denn mit dem Verhandeln oder mit dem Handeln auf Märkten? Ist das, also es gibt ja Gebiete dieser Welt, da wird es erwartet, dass du handelst, weil es ansonsten unfreundlich ist, und es ist definitiv auch sehr stark eingepreist. Wie ist das in Mexiko?
In Mexiko habe ich die Erfahrung gemacht, also ich habe da mittlerweile ein Gespür dafür entwickelt, ob das schon eingepreist ist, wie zum Beispiel in sehr touristischen Orten am Strand, oder ob man halt im Landesinneren irgendwo ist und da seine Lebensmittel einkauft. Bei so Kunsthandwerkssachen sind die Preise meistens so niedrig, dass ich schäbig fände, noch zu verhandeln, selbst wenn es eingepreist ist. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich zahle zum Beispiel für 2 Tontassen irgendwas um die 5 €. Und das ist dann eben, da steckt viel Arbeit dahinter, oder für Schnitzkunst oder sowas. Und ich bin dann der Meinung, man kann den Leuten das dann auch entsprechend vergüten. Aber es ist durchaus möglich zu handeln. Man sollte halt nicht unverschämt werden. Und meistens ist dann noch was drin, wenn man mehrere Gegenstände kauft. Und da frage ich halt dann immer so etwas vorsichtig, dass ich sage, ja, wenn ich jetzt hier die 3 Ketten nehme, geht da noch was am Preis. Und dann siehst du auch die Reaktion. Und wenn du merkst, so jemand ist da nicht so bereit für, dann würde ich es auch lassen. Und eine gute Strategie, wenn man das Gefühl hat, man soll als Tourist über den Tisch gezogen werden, was durchaus auch mal vorkommt, dass ich dann einfach sage, nee, sorry, nee, ist okay, aber ist jetzt für mich zu teuer, ich habe auch gar nicht so viel dabei. Und dann ist es oft so, dass dann die Preise nochmal deutlich runtergehen, ohne dass man aktiv verhandelt.
Okay. Das ist ein guter Tipp. Das ist generell ein guter Tipp. Aber es gibt ja, ich kenne das aus Asien und auch aus dem arabischen Raum, dass da ja Handeln halt einfach mit dazugehört und die Standardpreise, die du kriegst, völlig überzogen sind. Und dass da halt dumm wäre, bis hin zu unhöflich quasi nicht zu verhandeln.
Das ist in Mexiko nicht so. Und im arabischen Raum, genauer gesagt in Tunesien, sollte man es auch nicht übertreiben, so wie zum Beispiel meine Mutter, die dann aus einem Geschäft rausgeschmissen wurde und der Händler die Schuhe, die sie gerne haben wollte, auf den Schrank oben drauf geschmissen hat, weil sie halt sehr beinig war in ihren Verhandlungen. Also man sollte auch da dann irgendwann mal eine Grenze setzen.
Okay.
Aber in Mexiko ist es jetzt nicht so, dass sie jetzt erstmal das Doppelte aufschlagen, nur weil man weiß ist und dann einen abziehen, außer in den Hochtourismusgebieten wie Cancun oder Puerto Vallarta oder so.
Okay. Gut, das als kurze Zwischeninfo, dann ja, weiter geht's Oaxaca. Was habt ihr da noch angeguckt, was gab's da noch?
Also es gibt noch einen sehr schönen Markt für Lebensmittel, Mercado de la Merced. Da kann man hervorragend essen zu einem sehr günstigen Preis. Und auch da ist es so, du gehst da rein und dann fangen alle an zu schreien, weil sie dich an ihre Tische ziehen wollen. Und da wird wirklich noch sehr traditionell gekocht. Also ich würde auf jeden Fall empfehlen, egal wo man ist, das haben wir auch schon öfter in anderen Reiseberichten gesagt, auf jeden Fall auch in die Märkte gehen oder zu den lokalen Restaurants, die traditionelles Essen anbieten, um sich da so ein bisschen auch in die Kultur reinzufühlen.
Kann ich bestätigen.
Wer Interesse an diesen ganzen präkolumbischen und prähispanischen Ausgrabungsstätten hat, die für mich, hatte ich ja letztes Mal auch schon, glaube ich, gesagt, dass die für mich halt wirklich auch so eine mystische Atmosphäre haben, dem würde ich Monte Albán empfehlen. Das ist eine relativ große Stätte, war wohl geschichtlich betrachtet eine der wichtigsten Städte in Mesoamerika. Also mit Mesoamerika ist gemeint die Staatsgebiete der heutigen Länder Mexiko, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und Costa Rica. Umgangssprachlich wird das öfter mal auch als Altmexiko bezeichnet, das ist aber nicht so ganz präzise. Und Monte Albán wurde schon ungefähr 500 vor Christus gegründet und war dann eben vermutlich die Hauptstadt der Zapoteken bis circa 800 nach Christus, also eine relativ lange Zeitspanne. Und man sagt, dass es in der Hochphase bis zu 35.000 Bewohner beherbergt hat. Also das ist für damalige Verhältnisse wirklich eine ganze Menge. Was mir da sehr gut gefallen hat, ist eben, dass es eine sehr eindrucksvolle und gut erhaltene große Pyramide gibt. Also ich sage immer Pyramide, weil das auch in Mexiko so bezeichnet wird. Das ist eigentlich nicht ganz korrekt. Aber ich bleib mal bei dem Begriff. Und eben auch noch gut erhaltene Überbleibsel dieser früheren Stadt zu sehen sind. Also man sieht da zum Beispiel Reste von ehemaligen Verwaltungs- und Wohngebäuden. Und was ich auch ganz spannend finde, das hat man an vielen dieser archäologischen Stätten, einen Pelota-Platz. Also Pelota ist so ein Ballspiel, was man vielleicht als Vorform so des heutigen Tennis und Squash bezeichnen kann. Da haben die dann mit allen möglichen Körperteilen Bälle hin und her geschossen. Kennt man heute auch aus dem Baskenland unter dem Namen Pelota oder Fronton. Und das gab es also damals schon in der prähispanischen Zeit. Das finde ich mega spannend, dass die auch also sich nicht nur jetzt der Religion gewidmet haben und der Politik, sondern eben auch schon gespielt haben so richtig. Leider sind da keine Hunde erlaubt. Das muss man wissen, das ist an den meisten der Ausgrabungsstätten der Fall. Das heißt, wenn man mit Hund unterwegs ist, dann sollte man sich da frühzeitig überlegen, wie man es löst, weil man eben bei den Temperaturen, die da herrschen, teilweise den Hund auch nicht einfach mal im Auto lassen sollte. Ja, was haben wir noch gesehen? Ganz süßes kleines Dorf in der Nähe von Oaxaca-Stadt, Santa María del Tule. Das ist auch so ein typisch mexikanisches Dorf, allerdings schon sehr touristisch, wo man halt viel mexikanisches Leben hat. Auch da gibt's einen Markt, viele Shops, kann man Souvenirs kaufen, aber auch Mezcal-Verkostungen machen. Also Mezcal ist ähnlich wie Tequila so ein mexikanisches Nationalgetränk. Ich mag's sehr gerne, der Halil ist da eher nicht so der Fan von. Also wenn man guten Tequila kennt, dann ist Mezcal so die etwas rauchige und auch teilweise abgefahrene Variante davon. Die füllen zum Beispiel dann einen Skorpion, packen die einen lebenden Skorpion in eine Flasche und der wird dann in Mezcal ertränkt. Also finde ich jetzt nicht so toll, aber das gibt's halt. Oder mit Würmern oder mit irgendwelchen abgefahrenen Geschmacksrichtungen. Das ist ganz spannend, wenn man halt so Alkoholverkostungen gerne mag.
Also für alle, die Whisky mögen, auch die rauchigen Whiskys, für die kann ich tatsächlich oder den kann ich tatsächlich mal empfehlen, sich mit Mezcal auseinanderzusetzen, weil der eben auch einen rauchigen Geschmack haben kann, weil da eben die Agavenblätter auf über einem Holzkohlefeuer quasi auch mehr oder weniger geröstet werden und damit halt auch Röstaromen oder diese Raucharomen mit reinkommen und das kann erstaunlich rauchig werden, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, beim Whisky geht das noch ein bisschen weiter, aber das ist schon durchaus erstaunlich. Und Mezcals und Tequilas gibt es natürlich auch jenseits der Sierra Tequilas, die in Deutschland so jeder kennt, die man irgendwie auf Partys trinkt. Das hat nicht viel damit zu tun, genauso wie Whisky eben nicht unbedingt nur ein Jim Beam sein muss, ja, oder der für 3 Euro aus dem Discounter. Also wer da ein bisschen ein Faible für hat, dem kann ich das ins Herz legen. Das als ganz kleiner Ausflug in die Richtung.
Ja, ich bin auch großer Mezcal-Fan und anders als beim Tequila, wo es so eine Art Reinheitsgebot gibt, findet man bei Mezcal eben auch ganz, ganz heftige Geschmacksmischungen, also mit Früchten, wie gesagt, mit Skorpion, mit Salz, mit was weiß ich. Also da kann man sich wirklich mal durchtesten und wie du sagst, also es gibt Mezcals, da kostet die Flasche irgendwie ein paar hundert Euro. Das hat tatsächlich gar nichts mit den Billigsachen zu tun, die man in Deutschland so findet.
Ja, und vielleicht noch, wer sich für den Unterschied interessiert, also der Tequila wird halt aus einer einzigen Agavenpflanze gewonnen. Nur dann darf er sich auch Tequila nennen. Und Mezcal kann eben aus allen möglichen Agaven bestehen. Also wie es Nele gerade schon gesagt hat, ist eben nicht so nach Reinheitsgebot quasi dann destilliert. hat aber dann eben ganz, ganz andere Möglichkeiten noch. Also das ist eigentlich der Unterschied.
Ich habe einen Mezcal getestet, der wird aus einer Agave gewonnen, die 25 Jahre wachsen muss, um diesen Tequila, warum sage ich immer Tequila, um diesen Mezcal herzustellen.
Spannend, also, das ist ziemlich lange.
Und der ist auch entsprechend teuer, den haben wir uns auch nicht gegönnt. Ja, und in Santa Maria del Tule gibt es auch einen ganz abgefahrenen Baum, und zwar den Tule-Baum oder Arbol del Tule. Das ist angeblich der größte Baum der Welt. Die Krone hat fast 60 Meter Umfang. Das Monster ist 42 Meter hoch und das geschätzte Gewicht liegt deutlich über 600 Tonnen. Der ist in so einem Vorhof einer kleinen Kirche. Und wenn man die Kirche daneben sieht, wirkt die wie ein Spielzeug. Man kann da eben in diesen Kirchhof rein. Da darf man auch nicht mit Hund rein, aber man kann den Baum sich auch von außen sehr gut angucken. Da sieht man das, also den kann man auch umrunden. Das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend. Der ist mindestens 2000 Jahre alt. Andere Schätzungen gehen bis zu 4000 Jahre.
Krass.
Und der hat teilweise auch ein bisschen gelitten durch Trockenheit und so weiter, wird aber sehr, sehr gut geschützt. Und ich bin da einmal rumgelaufen und habe so geguckt, wie die Leute im Verhältnis dazu aussehen, die direkt daneben standen. Also quasi so ein bisschen wie Ameisen wirkte das. Ne? Also es ist, müssen wir mal gucken, ob wir irgendwie ein Foto in die Shownotes reinbekommen. Das ist wirklich Wahnsinn. Man kriegt den gar nicht so richtig aufs Foto, weil der so riesig ist.
Ich finde das Alter beeindruckend. Das
ja,
Größe, das ja, okay, verrückt. Auch, aber das Alter.
Ich versuche gerade, mich an die Baumart zu erinnern. Ich hatte die irgendwann mal nachgeguckt, aber habe es leider wieder vergessen, den botanischen Namen. Diese Bäume sind tatsächlich dafür bekannt, dass sie sehr, sehr alt werden und sehr groß.
So, ich tippe hier nebenher. Ich gucke mal schnell nach, was das für ein Baum ist. Ich lande jetzt natürlich in der portugiesischen Wikipedia, mit der ich nicht viel anfangen kann. Ja, und laut Wikipedia ist das eine Montezuma-Zypresse beziehungsweise auch eine mexikanische Sumpfzypresse.
Ja, genau, das war's. Das war mir entfallen. Ist jetzt nicht der korrekte botanische Name, aber den kann man sich gar nicht merken.
Taxodium mucronatum.
Okay, ihr wisst alle Bescheid. Ansonsten, was man um Oaxaca Stadt herum noch gut machen kann, ist der Naturpark Hierve el Agua. Das ist ein Park mit Millionen Jahren alten Felsformationen in einem kleinen Ort, der heißt San Lorenzo Alvaradas, aber findet man auch, wenn man Hierve el Agua googelt. Da gibt's also wirklich spektakuläre Wasserfälle und gleichzeitig auch so wie so kleine natürliche Schwimmbecken. Die sind das ganze Jahr über eigentlich relativ warm, ich glaube so 24 Grad in etwa. Aber was viel beeindruckender ist, ist die Farbe. Die sind nämlich so in so einem hellen Türkis. Das hat auch dafür gesorgt, dass das Ganze inzwischen leider sehr, sehr touristisch ist, weil jeder sich in die Schlange stellt fürs Instagram-Foto. Aber wenn man da sehr, sehr früh hingeht, kann man vielleicht Glück haben. Aber das würde ich auf jeden Fall nur touristisch schwachen Zeiten machen, also eher so ja Richtung Winter. Sommer ist ja dann auch teilweise in Mexiko nicht so stark, weil es zu warm wird. Da müsste man sich vorher mal informieren, frühzeitig, was so die besten Zeiten sind, wo nicht so viele Leute dahin rennen. Da kann man auch geführte Touren machen. Ich hatte von anderen Reisenden gehört, dass die das mit einem Mezcal-Tasting verbunden hatten und die hat man dann aber so abgefüllt mit irgendwie 15 verschiedenen Mezcals, dass sie hinterher nicht mehr gerade laufen konnten. Also das würde ich eher nicht empfehlen, weil man da natürlich auch nicht unbedingt immer die besonders guten Alkohole bekommt, sondern Mezcal-Tastings würde ich eher in einer Mezcaleria oder in einem Museum oder sowas machen.
Mhm. Und wo habt ihr übernachtet?
Da haben wir auf einem etwas außerhalb der Stadt liegenden Platz übernachtet, der grenzt an das Dorf Santa Maria del Tule an, was ich gerade genannt hatte. Und es ist ein Platz, der mexikanisch geführt wird, aber so gepflegt ist und mit so vielen Regeln versehen ist und so einer guten Ausstattung inklusive industrieller Waschmaschine und Pool und so, dass wir echt überrascht waren. Also das war sehr europäisch eigentlich schon. aber schön, um da zu entspannen, auch ruhig, kann man auf jeden Fall empfehlen.
Cool. Und wohin ging es dann als nächstes von Oaxaca?
Als nächstes folgt dann, oder als übernächstes besser gesagt, eins meiner absoluten Lieblingsziele dieser Reise mit einem kleinen Zwischenstopp. Also wir sind über Mazunte nach Sipolite weitergefahren. Beides liegt an der Küste, ungefähr 10 Minuten voneinander entfernt, könnte aber unterschiedlicher eigentlich nicht sein, so was Mentalitätsservice und auch die Dorfgestaltung angeht. Sind beides kleine Dörfer, auch relativ touristisch, aber auf eine eher angenehme Art, finde ich. Beides so ein bisschen Hippie-Dörfer. Sipolite sehr traditionell, seit den 70er Jahren von Hippies erobert. Da erzähle ich dann gleich noch ein bisschen was dazu. Beides liegt direkt am Strand. Also selbst wenn man im Ortsinneren sich eine Unterkunft sucht, ist man in wenigen Gehminuten am Strand. Und ja, Mazunte hat uns persönlich jetzt weniger gut gefallen. Das hatte ganz verschiedene Gründe. Wir hatten das Gefühl, dass man da weniger machen kann, aber auch, dass, ich sag jetzt mal, die Leute gegenüber Touristen nicht so wahnsinnig freundlich waren und auch der Service nicht so gut war in Restaurants, was wir sonst eigentlich aus Mexiko gar nicht kennen. Dass man eher so das Gefühl hatte wie bei Loriot, wer Papa Ante Portas kennt, so nach dem Motto, Herr Ober, dürften wir Ihnen vielleicht etwas bringen? Und dass du teilweise halt auch nicht angeguckt wirst, wenn du irgendwo reinkommst oder so. Was aber Mazunte hat, ist ein sehr schöner Strand. Da kann man wunderbare Sonnenuntergänge sich angucken. Da ist auch so eine Felsformation am Strand, auf die man draufklettert. Da sind auch abends immer Leute und nehmen sich ein Bierchen oder irgendwie sonst was zu trinken oder zu kiffen mit und beobachten da halt dann, wie die Sonne untergeht. Und das ist wirklich ein wunderbarer Anblick, kann man echt empfehlen, auch mindestens mal für so einen Abendausflug.
Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht Vida Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings, ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt vida-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.
Jetzt hast du ja wieder ein Stichwort gerade angesprochen, Kiffen, was ja jetzt in Deutschland legal ist. Wie ist das in Mexiko?
Also in Deutschland ist es ja nur entkriminalisiert. In Mexiko ist mein aktueller Stand, dass da auch an der Legalisierung oder Entkriminalisierung weiter gearbeitet wird. Teilweise wird es auch schon toleriert. Außerhalb von Sipolite würde ich als weißer Tourist komplett davon absehen, mir da was einzukaufen. Oder auch öffentlich irgendwas zu rauchen, das ist einfach zu gefährlich, weil je nachdem, wo man landet und wie korrupt die Polizei da ist, kann es halt durchaus passieren, dass man da ordentlich in Schwierigkeiten kommt oder dickes Schmiergeld bezahlen muss, um aus den Schwierigkeiten wieder rauszukommen. Und deswegen würde ich persönlich, und ich sage das als jemand, der durchaus auch mal gerne konsumiert, in Mexiko eher nicht, außer okay. In Sipolite.
Okay.
Wir waren in Mazunte zuerst auf so einem kleinen eher Zeltplatz, wo auch kleinere Fahrzeuge stehen können. Camping Soleni, das ist direkt am Strand. Mir persönlich war es da zu hippie-mäßig, also auch hippie-mäßig im Sinne von unsauber. Und also ich sag mal, die Toilette war ein kleiner Wellblechverschlag mit einem Vorhang direkt neben der Küche, wo die Leute dann morgens frühstücken. Da hat man dann auch nicht so Lust, eine Sitzung abzuhalten. Und alles kreuz und quer und auch die Nachbarn so nah an einem dran, dass man die in der Hängematte atmen hört, wenn man noch abends draußen sitzt. Wir hatten das Auto so reingestellt, dass wir nicht mal mehr ums Auto rumlaufen konnten, weil es der letzte Platz war. Also da eher, wenn man mit Zelt unterwegs ist und auch so dieses Abgelotterte gerne mag, dann ist es mit Sicherheit ein guter Ort. Die Betreiber sind auch wahnsinnig nett und die frischen Croissants morgens vom französischen Teil des Betreiberteams sind legendär. Aber für uns war es jetzt eher nichts, weil wir auch ein bisschen Platz wollten für einen Hund und alles.
Okay.
Und wir sind dann weitergezogen nach einer Nacht und zum halben Tag auf einen Platz, der ein bisschen weiter im Dorf drinnen ist. Camping Tamuanchan, der ist von der Mexikanerin. Da ist aber so eine deutsche Kollegin, die dort wohnt seit Jahren und die so ein bisschen die Verwaltung macht. Das heißt, wenn man als Deutscher da hinkommt, hat man eine Ansprechpartnerin, die ist wahnsinnig nett und total gechillt. Und von daher, ja, ist ein guter Ort, auch wenn man kein Spanisch spricht, weil die einen dann halt auch Tipps geben kann. Die hat auch so ein kleines Café dabei, wo man dann morgens Frühstück und Kaffee bekommt. Ganz lieben Hund auch. Also da haben wir uns richtig wohl gefühlt. Da gab es viele Schattenplätze und hatte dann halt auch auf der Parzelle so ein bisschen Platz um sich herum und trotzdem aber sehr naturnah. Von dort aus sind wir dann häufiger an den Strand von Masunte gelaufen oder auch mal an den Strand des Nachbardorfes San Agustin. Sind beides sehr schöne Strände, eher so familiär, wo auch viele mexikanische Familien hingehen, eben nicht nur die Touristen. Und man muss halt bei den Stränden in Oaxaca wissen, dass die meisten relativ raues Meer haben, also mit höheren Wellen und teils auch mit relativ gefährlichen Unterströmungen. Also wenn man was möchte, wo man auch mal rausschwimmen kann, dann ist man in Masunte Sipolite eher nicht so gut aufgehoben. Und auch an anderen Ecken in Oaxaca, zum Beispiel Puerto Escondido, muss man da schon gezielt nachsuchen. Da ist es immer ein guter Anhaltspunkt, ob die Strände sehr viele Surfer haben, weil Surfer bedeuten immer Wellen und auch teilweise hohe Wellen. Und wenn man da merkt, da gibt's irgendwie 8 Surfschulen in der Umgebung, dann kann man fast so ein bisschen davon ausgehen, dass man maximal an ruhigen Tagen ein bisschen weiter rein kann.
Okay.
Und Hund halt nur mit Geschirr und Leine ins Wasser lassen.
Ja.
Ja, Restaurants und Läden und sowas gibt's in Masunte auch reichlich. Aber wie gesagt, so richtig zu Hause gefühlt haben wir uns da nicht. Deswegen sind wir so nach, ich glaube, 5 Tagen weitergezogen nach Sipolite. Und Sipolite ist für mich ein Phänomen, was ich mir gar nicht so richtig erklären kann, weil ich definitiv in Mexiko und wahrscheinlich auch sonst nirgendwo auf der Welt einen Ort erlebt habe, in dem es so liberal zugeht und das mitten im katholischen Mexiko, wo jeder wirklich sein und machen kann, was er will und trotzdem funktioniert das Zusammenleben ohne größere Konflikte. Also da gibt es eine sehr große Gay-Community, vor allem Männer. Es gibt alle Altersstufen, es gibt Hippies, es gibt ganz junge Leute, mexikanische Studenten, die da Urlaub machen. Es gibt mexikanische Familien mit kleinen Kindern. Es gibt aber auch dann die absolut eingefleischten, nackten Hippies, die wirklich sich maximal fürs Restaurant irgendwie ein Höschen überziehen. Es wird in jedem Restaurant und am Strand ganz offen Marihuana geraucht. Ein Hund darf überall mit. Es darf in jedem Restaurant auch Zigaretten geraucht werden. Keiner sagt was. Und trotzdem, ja, die Polizei ist da. Die guckt sich das an, aber die schreiten halt nur ein, wenn es wirklich was gibt, was man regeln muss. Und da scheint es einfach seit Jahren oder Jahrzehnten harmonisch zu funktionieren, auch mit den Einheimischen. Das heißt, am Strand kann jeder, der nackt sein möchte, Naturismus machen. Jeder, der nicht nackt sein möchte, hat halt was an. Du wirst genau gleich behandelt. Die Strandverkäufer setzen sich genauso zu dir und quatschen, wenn du nackt bist. Die sind natürlich in voller Montur, ne? Auch traditionelle Kleidung teilweise. Die setzen sich dazu, quatschen, setzen sich in Schatten, erzählen. Bei uns genauso wie bei den angezogenen Landsleuten. Und ich fand es einfach unglaublich schön dort, weil du hast halt auch gesehen, es waren alle, habe ich ja schon gesagt, alle Altersstufen, aber auch alle Körperformen, wirklich von ganz dünn bis durchtrainiert bis hochadipös. Und jeder war so, wie er ist einfach. Und du hast gemerkt, dass die Leute, egal ob die homosexuelle Community oder die Menschen, die vielleicht jetzt keinen Körperbau haben oder nicht mehr haben, der so dem Schönheitsstandard entspricht, dass sie einfach alle total entspannt waren und sich irgendwie frei gefühlt haben. Und das war einfach ein wahnsinnig schönes Klima und so schön, dass wir gesagt haben, wir könnten uns da vorstellen, auch irgendwann mal dahin zu ziehen oder zumindest mal lange Zeit zu bleiben.
Ja, klingt sehr entspannt auf jeden Fall.
Ja, und beim Thema nackt hattest du ja letztes Mal angeteasert, dass ich heute noch was von Pelikanen erzählen werde. Also böse Zungen behaupten, dass ich im Dorf jetzt die verrückte Nackte bin, die Vögel rettet, weil an einem Tag war es halt eine Möwe, die es irgendwie nicht mehr ins Wasser geschafft hat, weil sie irgendwie verletzt war, die ich dann nackt unterm Arm getragen habe und im Schatten versorgt habe. Und ein paar Tage später wurde ein Pelikan am Rand des Wassers von zwei großen Hunden attackiert und verletzt. Und da kamen dann ganz viele Leute zusammen und haben versucht, die Hunde wegzutreiben, aber keiner kam irgendwie mal auf die Idee, den Pelikan da rauszuholen. Und dann habe ich das buchstäblich in die Hand genommen und habe den dann weggebracht da und saß dann auch mit ein paar Leuten noch länger bei dem, um zu gucken, ob der sich wieder erholt. Der hat es leider über Nacht dann nicht geschafft, aber wir waren bis zum Abend bei dem. Und irgendwann fiel mir die Absurdität des Ganzen auf und habe ich mir dann auch was übergezogen. Aber das war irgendwie ein bisschen skurril, wie so vieles in Mexiko. Und ich hatte einen Tag vorher noch mit Halil darüber gesprochen, dass mich das mal interessieren würde, wie viel so ein Pelikan wiegt. Und ich kam dann zurück zu meinem Mann und meinem Cocktail und meinte so, ja, jetzt hast du ja gesehen, wie viel so ein Pelikan wiegt, ne?
Und wie viel wiegt so ein Pelikan? Wie schwer ist der so?
Ich hatte jetzt keine Waage dabei in meiner Tasche, weil ich ja keine Tasche hatte. Aber er ist wirklich erstaunlich leicht. Also ich vermute, dass es ein Jungtier war, weil ich denke, dass auch deswegen die Hunde überhaupt nur geschafft haben, den anzugreifen, weil der vielleicht noch nicht die Erfahrung hatte oder schon irgendwie angeschlagen war. Und ja, also ich würde mal sagen, also definitiv nicht mehr als unser Hund. Und unser Hund wiegt so zwischen 5 und 5,5 Kilo. Also Ich würde eher sagen, deutlich leichter.
Aber die sind ja relativ groß, Pelikane, ne?
Ja.
Ich habe ja auch schon Mexiko live gesehen. Und das ist ja jetzt kein kleiner Vogel. Das ist ja schon so ein bisschen kleinerer Schwan, würde ich sagen. So
ja.
Nicht ganz so ein massiger Körper wie ein Schwan, aber schon von der Größe her.
Wie ein Jungschwan.
Ja. Mhm.
Ja, okay. Und der war halt wirklich, der hatte auch versucht, dann natürlich zu schnappen, weil der wusste ja nicht, dass ich ihm was Gutes will. Und musste ich halt den Pelikan quasi unterm rechten Arm und mit dem linken Arm den Schnabel festhalten, mit der linken Hand. Aber ja, mein Gott, also in so einer Situation denkt man ja auch nicht so wirklich, ob das jetzt das Richtige ist. Wir hatten dann noch auf die Tierrettung gewartet, die so sich um Wildtiere kümmert, die kamen natürlich nie. Ja, das war dann das leider nicht so schöne Ende dieser etwas skurrilen Anekdote.
Ja, nicht so schön. Aber ja.
Man kann nicht mehr machen, ne? Also,
nö, du hast auf jeden Fall versucht.
Wenn du den zum Tierarzt bringst, dann stirbt er vor Stress. Also von daher, ja, muss man abhaken einfach.
Ja.
Und ansonsten Hast du ja die ganzen anderen Vogeltiere mitbekommen bei unseren ganzen Konferenzen. Also auf dem Campingplatz, auf dem wir standen, der heißt Los Mangos, hat ein angeschlossenes Hotel, unter dem man den auch finden kann, Los Angeles. Und auf diesem Campingplatz gibt's eben freilaufende Truthähne, Pfauen, Hühner und Enten.
Ja,
und
kann ich bestätigen.
Die haben sich dann immer bemerkbar gemacht, wenn wir Videokonferenzen hatten. Und die eine weibliche Ente, das waren so Riesenteile, also die sahen fast aus wie Gänse. Und die hat dann so viel Vertrauen zu mir gefasst, dass immer, wenn ich sie nicht beachtet habe, hat sie mich dann an der Hose gezogen oder an meinen Armbändern, auch während unserer Konferenzen. Das war auch ganz abgefahren.
Ja, und man hat auf jeden Fall die Vögel auch immer gehört, vor allem die Pfauen und die Enten hast du im Hintergrund immer gehört.
Was du leider verpasst hast, war an einem der letzten Tage ein bestimmt 10 Minuten dauernder Kampf zwischen dem männlichen Truthahn, der sich ja immer wahnsinnig aufgespielt hat, und einem der männlichen Pfauen.
Okay.
Also das war wirklich spektakulär. Die sind aufeinander losgegangen, da ist jeder Hahnenkampf ein Scheißdreck dagegen, wirklich.
Okay.
Also es war immer was los, können wir so festhalten.
Ja, so auf jeden Fall auch immer Geräuschkulisse. Nicht unangenehm, ne? Also ich meine, Pfauen und so, das ist ja an sich noch relativ entspannt. Aber es war auf jeden Fall immer irgendwie was zu hören.
Also teilweise ging es morgens um 5 los, dass die Ente schon kam und mal gefragt hat, wann es jetzt endlich mal so weit wäre mit ihrem Frühstück.
Hm, das ist
aber
cool.
Ja, Also wer absolute Ruhe möchte, sollte sich vielleicht jetzt nicht so einen Platz suchen, aber für alle, die da auch ein bisschen Spaß dran haben. Ansonsten ist es da sehr ruhig. Also man hört auch aus dem Dorf wenig, obwohl da immer viel los ist nachts und abends. Man hört keine Musik, nur mal so von ganz fern. Aber eben die Tiere, die melden sich halt. Und ach ja, was ich noch zu Sipolite sagen wollte, das ist eine ganz interessante Erfahrung. Wir sind da vormittags angekommen, waren dann auch ein bisschen im Ort und der war halt ganz ruhig, ne, so mehr oder weniger wie leergefegt. Ist natürlich da auch tagsüber sehr heiß. Und dann haben wir gesagt, komm, gucken wir abends nochmal, gehen wir was trinken. Und wir kommen da hin und es war echt, man fühlte sich wie in München in der Fußgängerzone. Also alles, was irgendwie 2 oder 4 Beine hatte, war unterwegs. Es gibt unheimlich viele wirklich tolle Restaurants und Bars, also eine nach der anderen. Man kann da wirklich sich wochenlang durchtesten und hat wahrscheinlich nirgendwo 2-mal gegessen oder getrunken. Und die ganzen Hunde von den Touristen sind da, die ganzen Hunde aus dem Dorf sind da, verstehen sich alle untereinander sehr gut, weil die lokalen Hunde anders als teilweise woanders sehr gut sozialisiert sind und sehr freundlich sind und auch darauf reagieren, wenn man einfach sagt, no, dann gehen die. Kenne ich sonst auch von freilaufenden Hunden eher nicht so. Also wir haben wirklich gesagt, da sind selbst die Hunde harmonisch unterwegs.
Spannend. Spannendes Dörfchen.
Ja, aber genug geschwärmt. Wir müssen weiterkommen, ne, ja, in unserer Reise.
Ja, was war nächste Station?
Die nächste Station war Cholula. Da haben wir noch mal kurz in Oaxaca Stadt Pause gemacht, einfach wegen der Fahrtstrecke wieder. Gibt's aber jetzt nichts Neues zu berichten sozusagen. Und in Cholula sind wir zufällig während eines großen Dorffestivals gelandet. In Mexiko ist es ja so, dass alle Nase lang in den Dörfern irgendwelche Heiligen oder irgendwelche historischen Geschichten gefeiert werden. Und da ist es in der Regel sehr, sehr laut, was jetzt hier auch der Fall war. Also wirklich Tag und Nacht ununterbrochen Feuerwerk, Kirchenglocken, Böller und dann spielten da auch Bands. Das ist auch natürlich Teil der Kultur und ist auch schön. Nur wenn man jetzt vielleicht nachts gut schlafen möchte oder einen Hund dabei hat, der jetzt ein bisschen reagiert auf so eine Lautstärke, ja, dann ist es jetzt für eine Woche Aufenthalt eher nicht so geeignet. Wir sind dann auch nur 2 Nächte geblieben, haben uns aber, beziehungsweise ich, weil auch da Hunde nicht erlaubt sind, noch die berühmte Pyramide von Cholula angeguckt. Das ist also eine Pyramide, die wohl das größte Volumen von Pyramiden weltweit aufweist. Das sind fast 4,5 Millionen Kubikmeter. Und ich habe gelesen, dass es mehr sein soll als die Pyramide von Gizeh in Ägypten. Also es ist schon ein ordentliches Teil, was da in der Landschaft steht. Die ist dem Schöpfergott Quetzalcoatl gewidmet. Das ist also so, muss man sich vorstellen, in der Hierarchie der Götter im prähispanischen Glauben ist es so der höchste, der auch bei den verschiedenen Völkern in unterschiedlichen Namensgebungen vorkommt. Die Besiedlung von Cholula und damit auch der Baustadt der Pyramide wird auf das 3. Jahrhundert vor Christus festgelegt und dann haben eben verschiedene ethnische Völker oder Stämme bis ins 8. Jahrhundert nach Christus immer wieder dran gebaut und das Ganze weitergearbeitet. Bis dann im 16. Jahrhundert die spanischen Eroberer kamen und einfach auf die Spitze, auf die Hauptpyramide eine katholische Kirche gesetzt haben, weil so kann man es mit der Missionierung natürlich auch ganz erfolgreich machen. Die Teile unten sind weitestgehend freigelegt. Man sieht da auch unterirdische Gänge. Die sind angeblich begehbar, war aber bei meinem Besuch nicht so. Aber es ist trotzdem total interessant, da einfach mal über das Gelände zu laufen und sich das alles anzugucken. Da sind auch überall Informationstafeln aufgestellt, wo man das Ganze nachlesen kann auf Spanisch und Englisch, meine ich. Und ja, diese Absurdität einfach, dass ich an so einer jahrtausendealten religiösen Stätte indigener Bevölkerung stehe und da einfach wie so eine Kirsche auf der Torte eine katholische Kirche obendrauf sitzt, ist, glaube ich, auch in Mexiko einzigartig. Ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern Lateinamerikas ist.
Tja, Das weiß ich auch nicht, aber ja, naja, so waren sie.
Ja, und die Kirche ist gut besucht, ne? Also da pilgern die Leute, auch die Mexikaner vor allem, die sind ja in großen Teilen sehr katholisch, die pilgern da wirklich sehr inbrünstig hoch. Und das ist eine ganz schöne Strecke, die man da machen muss, wenn man sich mal das Volumen der Pyramide anguckt. Ist man schon ein bisschen unterwegs, bis man da oben ist bei der Hitze.
Okay. Wo habt ihr denn übernachtet in Cholula?
Da haben wir eine Nacht auf dem Campingplatz im Dorf verbracht. Der heißt Trailer Park Las Americas. Das war wieder auch so ein typisch mexikanisches Anekdötchen. Wir haben angerufen, ja, wir kommen auf jeden Fall, aber wir kommen später. Ist es okay, wenn wir so um 8 ungefähr da sind, weil wir im Stau standen, wie übrigens häufig auf dieser Reise. Und dann waren wir auch sogar vor 8, glaube ich, da und geklopft, geklingelt, gerufen, nochmal geklopft, nochmal geklingelt, gerufen, keiner da. Und dann standen wir irgendwie eine halbe Stunde, da bin ich mal gegenüber in die Werkstatt gegangen, die noch offen war, da war so eine Autowerkstatt, hab den gefragt, sagte, ach ja, das sind meine Verwandten, ich ruf da mal eben an. Und hat dann irgendwie über irgendwelche geheimen Telefonnummern, die wir nicht hatten, jemanden erreicht. Und dann kam der Nachtwächter mit ganz kleinen Augen aus seinem Kabüffchen raus und sagte so ganz überzeugt, ja, ach, endlich seid ihr da, wir haben auf euch gewartet. Und wir so, ah ja, okay. Also auch da muss man sich in Mexiko teilweise so ein bisschen umstellen, ne, das so mit Pünktlichkeit und es ist halt viel ahorita, also gleich. Und gleich kann bedeuten, gleich in 10 Minuten, gleich in 3 Wochen oder leck mich am Arsch.
Ist halt nicht Deutschland.
Nein. Aber das macht ja auch den Charme aus.
Ja.
Dann die nächste, also ja, um das Cholula nochmal abzuschließen, es gibt auch einen Parkplatz, auf dem man mit Campingfahrzeugen stehen kann, aber nicht mit Zelten. Der ist mitten im Ort, also quasi fast direkt an der Pyramide. Da ist aber kein Schatten und auch, war auch durch das Festival halt auch da sehr laut. Und wir haben uns dann entschieden, das da gar nicht erst zu versuchen, sondern weiterzufahren. Aber da putzen sie das Auto sehr schön und polieren es noch.
Auch schön.
Ja.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Wie ging's weiter?
Nächste Etappe, Teotihuacan oder Teotihuacan, wie es oft ausgesprochen wird, war eigentlich ursprünglich gedacht, um auszuruhen und zu arbeiten. Deswegen haben wir relativ wenig übernommen. Aber viele von euch, die sich vielleicht schon mal mit Mexiko beschäftigt haben, denen wird der Name über den Weg gelaufen sein. Das sind so mit die berühmtesten Ausgrabungsstätten in Mexiko, in der Nähe von Mexiko-Stadt. Also da kommt man von Mexiko-Stadt aus auch problemlos für einen Tagesausflug hin. Teotihuacan heißt Ort der Götter. Und ehrlich gesagt, ohne religiös oder esoterisch zu sein, wenn man da hinkommt, fühlt man das auch. Das ist eine riesige und auch sehr gut erhaltene, teilweise restaurierte Ausgrabungsanlage. Die zentralen Gebäude sind die Sonnen- und die Mondpyramide und der Tempel des Quetzalcoatl. Also der taucht hier auch wieder auf, dieser übergeordnete Schöpfergott. Und Teotihuacan war einer der wichtigsten Knotenpunkte für Handel und Politik in Mesoamerika, also diesem Gebiet, was ich vorhin kurz umrissen habe. Was ganz interessant ist, ist, dass man bis heute nicht weiß, welches Volk eigentlich Teotihuacan gegründet hat. Man weiß nur, dass die Hochzeit vermutlich so zwischen 100, 200 vor Christus bis ungefähr 650 nach Christus war. Jetzt muss ich kurz meinen Faden wiederfinden.
Gewesen ist.
Gewesen ist, genau. Und dass in dieser Hochphase wahrscheinlich zwischen 100.000 und 200.000 Einwohner dort gelebt haben. Also nach heutigen Maßstäben so eine mittlere Stadt Deutschlands. Und das ist schon sehr ansehnlich, wenn man auch die Verwaltung, die dahinter steht, eben mitbedenkt. Auch die konkrete politische und herrschaftliche Bedeutung wird derzeit immer noch erforscht. Man ist aber eigentlich sich in der Geschichtsforschung einig, dass sie wahrscheinlich sehr wichtig war. Also in Mesoamerika kann es sein, dass es so auch politisch einer der wichtigsten zentralen Punkte war, von denen sehr viel Macht ausgegangen ist. Die Sonnenpyramide, die ich gerade erwähnt hatte, ist nach Cholula die zweitgrößte Pyramide Mesoamerikas mit 63 Metern Höhe. Und die Mondpyramide, die so 1-2 Kilometer davon entfernt liegt, ist ungefähr 45 Meter hoch. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so viel. Wenn man da aber mal raufgelatscht ist auf die beiden, mit diesen sehr, sehr blöckischen Stufen, die gar nicht mit heutigen Treppenstufen vergleichbar sind, sondern das sind wirklich riesige Steinblöcke, wo man sehr viel Oberschenkelarbeit machen muss. Dann, und wenn man von oben vor allem mal runtergeguckt hat, dann ist es schon sehr eindrucksvoll. Leider sind die beiden heute nicht mehr begehbar. Die hat man gesperrt für die Touristenmassen, weil es wahrscheinlich einfach zu viele waren. Aber auch wenn man die nicht mehr erklimmen kann, sollte man für eine Besichtigung trotzdem gutes Schuhwerk mitbringen. Denn die Anlage ist so weitläufig, dass man da wirklich mehrere Kilometer unterwegs ist. Also ich meine, ich habe es irgendwie getrackt, das müssen so insgesamt irgendwas zwischen 4 und 6 Kilometer gewesen sein, die ich da so in 1,5 Stunden abgelaufen bin. Und es ist halt durch die Stufen bei der Tempelanlage und auch so durch das Gelände selber, also man braucht jetzt keine Trekking-Bergstiefel, aber man sollte jetzt nicht unbedingt da in Flipflops rumlatschen, was man oder in High Heels, was ich auch schon mal gesehen habe.
Ja, haben wir auch schon überall gesehen.
Es gibt auch 2 Museen, vielleicht noch ganz interessant. Als ich da war, waren die leider geschlossen, weil da war gerade der Tag des sogenannten Equinoccio. Also das ist hier in Mexiko für Leute, die so ein bisschen in der esoterischen Richtung unterwegs sind, ein wichtiger Tag. Da teilt sich eben alle 6 Monate, jeweils im März und September, der Tag in genau 2 Hälften zu jeweils 12 Stunden, also zwischen Helligkeit und Dunkelheit. Und die Anhänger, die dann oft da auch so in ganz in Weiß auftreten und in Gruppen, die gehen dann zu diesen archäologischen Stätten oder auf irgendwelche Berge, denen mystische Fähigkeiten nachgesagt werden und holen sich da Energie. So wurde es mir erzählt. Und deswegen waren die Museen geschlossen, weil die eben mir gesagt hatten, dass die Betreiber oder die Verwalter dieser Anlage eben mit Vandalismus rechnen. Und da wollten die nicht, dass dann auch noch die Museen mit den neuen Ausstellungsstücken und Ergebnissen zu diesen jüngeren Ausgrabungen präsentiert werden, dass sie dann auch davon betroffen sind.
Das kann ich nachvollziehen.
Was vielleicht wichtig ist zu all diesen Ausgrabungsstätten, aber vor allem zu denen, die halt so sehr bekannt und beliebt sind, ich würde immer empfehlen, am besten ganz, ganz früh dahin zu gehen. Also ich war fast zur Öffnung um 8 Uhr da und war wirklich auf dem Riesengelände praktisch alleine mit ein paar Verkäufern, mit denen man sich dann auch um die Zeit noch unterhalten kann, weil die da noch keinen Verkaufsdruck haben. Und so ab 10, 11 füllt sich das also auf so eine massive Art und Weise, dass die ganze Stimmung flöten geht, weil man sich, also man muss sich das so vorstellen, dass man da nicht hinkommt und dann sind da viele Touristen, die da ruhig durchlaufen, sondern da wird geschrien, da wird gerannt, da werden Sachen verkauft, die Lärm machen, so Pfeifen und Jaguarköpfe, die dann fauchen. Und du hörst dann überall dieses Fauchen und Pfeifen und das Gebrüll. Und da kann man das einfach nicht so richtig genießen. Und ich hatte wirklich eine wahnsinnig schöne 2 Stunden dort, weil ich dann halt ganz in Ruhe da laufen konnte und diese Atmosphäre in mir aufnehmen konnte, in mich aufnehmen konnte. Wie sagt man?
In dich aufnehmen, glaube ich.
Ja, in mich, genau. Und ja, Teotihuacan selber ist ein kleines Dörfchen ganz in der Nähe der Pyramiden. Man könnte da theoretisch auch hinlaufen, lohnt sich aber nicht. Da gibt's auch öffentliche und Uber und Taxi und alles. Und in dem Dorf selber ist aber nicht viel los. Da gibt's ein paar Restaurants, da gibt's halt die lokalen Läden, wo auch die Mexikaner ihre Sachen kaufen. Aber so, um da mal ein bisschen rumzulaufen, ist es echt okay. Und wer dann eben Stadtfeeling haben möchte, für den ist Mexiko-Stadt sehr nah. Kannst du auch mit dem Auto oder mit Öffentlichen rüberfahren. Mit dem Taxi ist es zu teuer. Aber ich glaube, die Öffentlichen, wenn du mal irgendwie, weiß ich nicht, für so eine Fahrt 10, 15 Euro bezahlst, dann ist das wahrscheinlich schon viel.
Okay. Wo habt ihr übernachtet? Ach nee, das haben wir schon besprochen, ne? Im Trailerpark Theo, den Namen kriege ich nicht.
Nee, den waren wir, das ist ein anderer Trailerpark. Die heißen alle Trailerpark.
Ach so. In Amerika quasi.
Ja, also da waren wir im Dorf und der heißt Trailerpark Teotihuacan.
Ah.
Der letzte war Las Americas.
Du hast recht.
Und hübsch angelegt, also einfach auch, ne? Aber alles da, was man braucht. Der liegt aber an einer der Hauptstraßen des Dorfes, wo sehr viel Verkehr herrscht. Und da war es wirklich sehr, sehr laut, auch nachts teilweise, weil die halt in Mexiko auch gerne mal mit ausgebohrten Auspuffen durch die Gegend fahren oder die Lastwagen vorbeifahren und rumpeln. Also wer Ruhe sucht, sollte sich vielleicht lieber was ein bisschen weiter weg suchen. Wir haben den über iOverlander gefunden. Da habe ich euch auch mal den Link rausgesucht, den packe ich euch in die Shownotes, achtet da aber nicht so sehr auf die Bewertungen. Also ich kann die teilweise nicht nachvollziehen, die sind aus meiner Sicht nicht korrekt oder vielleicht auch nur veraltet, weil da ist was die Rede von 4 aggressiven Hunden, der Betreiberin, die hat aber nur einen und wirklich sehr netten Hund und irgendwie auch dreckig und so, das konnten wir auch nicht nachvollziehen. Also den kann man empfehlen für eine Zwischenstation ein paar Tage, wenn man jetzt nicht unbedingt einen sehr leichten Schlaf hat. Die Betreiberin und ihre Tochter sind wahnsinnig nett. Wir haben uns auch viel mit denen unterhalten. Die Anlage ist soweit sauber, die Duschen sind okay. Also gibt's überhaupt nichts zu bemängeln. Das ist absolut eher für mexikanische Verhältnisse oberer Standard.
Hast du denn dann diese positive Bewertung auch bei iOverlander hinterlassen?
Nein, ich muss das alles noch machen. Ich habe mir das so fest vorgenommen. Ich bin leider so ein schlechter Bewertungsschreiber, weil ich dann immer das wieder vergesse. Aber wir müssen das wirklich machen, weil wir haben bei ein paar Plätzen echt sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und möchten das auch gerne anderen Leuten mitteilen, weil es hilft ja nicht nur den Betreibern, sondern auch anderen Menschen dann eine Situation besser einzuschätzen.
Deswegen frage ich.
Darfst mich gerne nochmal dran erinnern, weil es wird wieder in meinem Gehirn ganz weit nach hinten gedrängt werden.
Ja, du musst das vor Ort machen, ansonsten passiert das nicht, das kann ich dir schon sagen.
Ja,
wenn du das nicht gleich machst,
ich weiß.
Machst du es nicht mehr.
Ja, und die letzte Station nach Teotihuacan war unspektakulär, da haben wir auch nur übernachtet, San Agustín del Maíz, das ist dann schon im Bundesstaat Michoacán. Und da haben wir an einem sogenannten Balneario, also an einem Schwimmbad übernachtet. Die sind aber in Mexiko ein bisschen anders als Schwimmbäder in Deutschland. Und die Geschichte zu diesem Balneario war eben, dass da vor ein paar Jahren plötzlich Geysire aufgetaucht sind. Also wurden entdeckt. Ich weiß nicht, ob man da gebohrt hat oder ob die einfach da waren oder was auch immer. Und da fackelt der Mexikaner dann auch nicht lange mit Baugenehmigungen oder so. Da hat man dann ganz schnell mehrere Schwimmbäder auf die Geysire draufgesetzt und hat da jetzt eben eine natürliche warme Wasserquelle. Aber wir haben es nicht ausprobiert. Wir haben da wirklich nur geschlafen und sind dann am nächsten Tag ziemlich zügig weiter.
Okay, und dann waren quasi eure 2 Monate Roadtrip schon vorbei.
Ja, leider. Es war wirklich sehr schön. Man hätte das auch noch beliebig ausdehnen können. Also auch in Michoacán gibt's noch ganz tolle Reiseziele. Natürlich auch in den anderen Bundesstaaten, zum Beispiel in Oaxaca, hätte man auch noch nach Huatulco fahren können. Das ist ein Naturreservat mit Naturstränden, die eben jetzt nicht so viel bevölkert sind. Aber ehrlich gesagt sind wir dann zwischendurch auch immer so ein bisschen faul und wollen dann einfach mal eine Woche an einem Ort sein und chillen und da Sachen unternehmen, ohne immer dann auf der Straße unterwegs zu sein, bei der Hitze vor allem auch. Also wir hatten im ganzen südlichen Teil der Reise halt jeden Tag irgendwie 35, 36 Grad in einem Auto ohne Klimaanlage mit Hund, der auch nicht jünger wird. Und dann haben wir gesagt, nee, komm, Schatten und fertig.
Ja, das Ja, verstehe ich gut. Und es ist ja auch für gewöhnlich relativ warm. Ich war ja auch um die Jahreszeit da und das, ja.
Ja, da haben wir auch geschnauft, als du da warst an der anderen Küste.
Ja.
Ja, deswegen.
Ja, spannender Trip.
Also man muss vielleicht noch sagen, viele Leute in Deutschland haben keine Vorstellung davon, wie groß Mexiko ist. Also wir geben immer das Beispiel, dass Mexiko, wenn man das auf eine Europakarte legen würde, halt von Portugal bis in die Türkei reichen würde in der Ausdehnung. Und da schafft man auch in 2 Monaten halt, wenn man nicht wirklich durchpowert, relativ wenig vom Land zu sehen. Wir haben jetzt wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt geschafft, in Anführungszeichen. Und es gibt noch so viel mehr, was man jetzt auch hätte im Podcast noch alles an Tipps geben können. Es wird niemals ein Mexiko-Roadtrip irgendwie vollständig sein. Aber vielleicht ist es ja trotzdem eine Inspiration, mal sich auch selber eine Route zu suchen oder so eine Route nachzufahren und einfach mal so ein bisschen Gefühl für das Land zu bekommen.
Ja, so ist ja auch gedacht, wenn wir über so Sachen sprechen, dass man es einfach als Impuls nimmt, als vielleicht Anregung, kann man 1:1 nachfahren, aber kann man auch einfach als Grundlage nehmen, um so ein bisschen einen Start zu haben und dann auch natürlich die eigenen Sachen entstehen zu lassen. Und oftmals ist es ja auch so, dass man unterwegs dann auch flexibel manchmal auf Dinge reagieren muss oder einen Wegweiser sieht oder mit jemandem spricht und dann vielleicht sowieso seine Route ein bisschen anpasst.
Ja, das haben wir auch gemacht.
Etwas, was passieren kann. Je nachdem, ne, wenn man auch gerade so wie ihr nichts vorbucht, ist man da ja auch völlig frei.
Ja.
Mehr oder weniger. Jetzt hattest du ja noch zum Anfang angekündigt, du willst auch nochmal, oder auch schon das letzte Mal, glaube ich, du willst nochmal ein bisschen was zum Thema Sicherheit sagen, weil das hier nun mal in Mexiko definitiv ein Thema ist. Was sind denn da noch so deine Tipps für jemanden, der potenziell mal ein bisschen Mexiko jenseits der Touristenressorts bereisen möchte?
Also ich will vielleicht vorweg schicken, dass es in Gesprächen, Gruppen, Foren und so weiter immer 2 Extreme gibt. Es gibt diejenigen, die vor allem Angst haben und die am liebsten sich einzäunen würden und auch allen anderen immer, vielleicht auch ohne selber da gewesen zu sein, erzählen, wie schlimm Mexiko ist und dass man da quasi, dass einem da nur nach dem Leben getrachtet wird. Und dann gibt es das andere Extrem, die sich wirklich an jeden einsamen Strand stellen und denen auch irgendwie offenbar nie was passiert. Und die dann eben das auch so promoten, dass man das ja überall auch machen kann und dass es immer wunderschön ist. Das glaube ich auch. Aber wir sind da eher so im mittleren Feld, eher risikobewusst unterwegs. Das heißt nicht, dass wenn man es anders macht als wir, dass man dann sofort überfallen, ausgeraubt oder getötet wird. Aber wir wollen halt kein Risiko eingehen und wir wollen unser Schicksal nicht herausfordern. Deswegen sind die Sicherheitstipps, die ich gebe, vielleicht für den einen oder anderen, der auch schon mal in Ländern wie Mexiko unterwegs war, ein bisschen übertrieben. Ich richte das aber eher an Menschen aus, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Lateinamerika haben oder gar keine und die sagen, okay, so für meine erste Tour möchte ich eventuell jetzt nicht ständig fragen, recherchieren müssen, sondern will da einfach auf der weitestgehend sicheren Seite sein. Es gibt in Mexiko ein paar Bundesstaaten, die man generell am besten umgehen sollte oder eben nur sehr bedingt bereisen sollte. Einer der Bundesstaaten in dem Einzugsgebiet, in dem wir unterwegs waren, ist der Bundesstaat Guerrero. Den hätten wir, wenn wir auf der Südroute an der Küste entlang gefahren wären, die sehr, sehr schön ist, die ich auch vor 20 Jahren schon gemacht habe, hätten wir den durchqueren müssen. Und Guerrero, sagt der Halil immer, ist Niemandsland. Also da gibt's Lynchmorde, wenn irgendjemand verdächtigt wird. Da gibt's Schießereien, da sind die Drogenkartelle höchst aktiv und bekämpfen sich untereinander. Und das wäre zum Beispiel was, wo ich jedem empfehlen würde, da besser die Nordroute zu nehmen, um eben nicht in irgendwie zwischen die Fronten zu kommen. In Michoacán gibt's auch solche Gegenden, die man besser vermeiden sollte. Die wechseln teilweise ein bisschen. Also momentan soll es sehr ruhig sein. Wir wissen von vielen Reisenden, dass sie da am Strand unterwegs waren und dass es sehr entspannt war. Da würde ich aber als Mexiko-Einsteiger auch eher sagen, vielleicht wenn man auch kein Spanisch spricht, lieber die Nordroute zu nehmen, wenn man nach Oaxaca runter will und da jetzt auch nicht unbedingt, sich die gefährlichsten Gegenden auszusuchen. Generell haben wir es so gehalten, dass wir in erster Linie auf Mautstraßen, also Autobahnen, unterwegs waren. Die Landstraßen können sehr schön sein, die können aber zum einen sicherheitstechnisch problematisch werden, und zum anderen sind die auch teilweise entweder in einem Zustand, der ein sicheres Fahren bei höheren Geschwindigkeiten schwierig macht, sage ich mal vorsichtig, und zum anderen führen die teilweise durch Gegenden, die auch für die Autos herausfordernd sind. Also zum Beispiel 100 Kilometer Serpentinen durchs Gebirge, jetzt mal um es übertrieben zu sagen. Und bei den Mautstraßen, da ist man eigentlich relativ bequem unterwegs. In problematischen Gebieten werden die häufig durch die Nationalgarde kontrolliert, wie zum Beispiel in Michoacán. Und was halt ein besonderer Pluspunkt ist, gerade auch für Ausländer, die sich vielleicht nicht so gut verständigen können, es gibt einen kostenlosen Pannendienst auf Autobahnen und die Telefonnummer steht jeweils auf den Mauttickets und auch auf Schildern am Straßenrand. Das heißt, wenn mir da das Auto liegen bleibt und ich habe aber jetzt vielleicht keine extra Versicherung oder irgendwas gedacht abzuschließen, dann kann ich da diesen Pannendienst anrufen und die dürfen auch kein Geld annehmen. Also die sind wirklich unentgeltlich unterwegs und die helfen dir dann weiter.
Das ist ja praktisch. Und wie sind die Mautkosten in Mexiko?
Komplett durcheinander und unterschiedlich. Also wir haben es erlebt, dass sehr, sehr gut ausgebaute Mautstraßen, relativ neue, sehr günstig waren, die nach Oaxaca runter, also von Oaxaca Stadt an Strand, die ist sogar momentan noch kostenlos, noch für ein weiteres halbes Jahr ungefähr, weil die frisch eröffnet wurde. Teilweise wird da auch noch gebaut. Und dann gibt's andere, wie zum Beispiel den Arco Norte, der Mexiko Stadt weiträumig umfährt. Der ist in so einem beschissenen Zustand, dass du quasi von einem riesigen Schlagloch zum nächsten hüpfst und echt froh bist, wenn du dicke Reifen auf dem Auto hast. Und alles dazwischen. Und auch preislich. Also ich guck mal eben nach, was wir jetzt für die ganze Strecke an Mautgebühren bezahlt haben. Ich meine, das war irgendwas um die 200 Euro. Also für alles hin und zurück.
Da muss ich nochmal gerade. Ich schätze mal, oder guck erstmal nach, dann stelle ich meine Frage.
Ja, tatsächlich. Also ich habe hier 191 Euro. Das kann sein, wir führen ja so ein Haushaltsbuch, kann sein, dass wir da nicht alles erfasst haben, aber also ich sag mal, um die 200 Euro kommt so ungefähr hin.
Und
wahrscheinlich.
Wie viel der 3000 Kilometern waren in etwa, also die Hälfte, ein Viertel, ein Drittel Mautstraßen? Was schätzt du?
Ich würde sagen, von den längeren Strecken eigentlich der überwiegende Teil.
Okay.
Also klar, wenn du dann zwischen den Dörfern hin und her fährst, sind es keine Mautstraßen. Klar. Da haben wir ja auch Kilometer gemacht bei den Ausflügen und so. Aber von den Direktverbindungen von einem Ort zum nächsten bei den größeren Etappen waren es eigentlich fast alles Mautstraßen.
Okay, gut.
Also man deckt damit einen guten Teil ab.
Mhm.
Und weil ich gerade gesagt habe, Dörfer, die Mautstraßen haben auch den Vorteil, dass sie nicht durch die kleinen Dörfer in aller Regel führen. Also in den kleinen Dörfern, da hast du viele von diesen Toppes, das sind diese
Hubbel.
Beulen, diese Hubbel in der Straße, die Geschwindigkeit drosseln, weil Schilder in Mexiko sind ja immer für die Autofahrer eher so optional aufgefasst. Und da behelfen sich dann die Bewohner der Orte teilweise auch in Eigenarbeit und bauen dann alle 100 Meter so eine Toppe hin. Das ist zum einen manchmal ein bisschen lästig, oft übersieht man die, weil dann sind die nicht markiert und unter einem Baum im Schatten, wie zum Beispiel ganz viele in Oaxaca, und du bretterst dann drüber aus Versehen und hast dann eine ganze Ausrüstung im Fahrzeug verteilt. Aber es ist natürlich auch eine Sache der Effizienz, wenn du halt schnell irgendwie von einem Ort zum anderen kommen willst, dann ist es nicht so ratenswert, empfehlenswert. Aber es ist auch so, dass nicht in allen Dörfern die Sicherheitslage gut ist. Also anders, als man das vielleicht so sich aus Deutschland vorstellt. Ja, Großstadt, da ist das Verbrechen. Und in den kleinen Dörfern, da ist die Welt noch in Ordnung. Auch wenn sich die Nachbarn gegenseitig abmurksen. Aber so kriminalitätsmäßig ist es ja ein bisschen so, dass man eher auf dem Land sagt, ja, da ist es sicherer und da kann man noch nachts auf die Straße. Und in den Großstädten, oh, zentrale Brennpunkte und hier Überfälle und so weiter. Und in Mexiko ist es eben nicht so. Also je nachdem, in welchem Bundesstaat welches Kartell wie seine Macht gerade verteilt oder ob es mehrere Kartelle gibt, die untereinander sich nicht grün sind oder was auch immer, kann es auch in sehr kleinen Dörfern zu sehr unangenehmen Situationen kommen. Und deswegen ist unser Tipp eben, auf jeden Fall immer nur tagsüber zu fahren. Also egal wo in Mexiko, ist es immer unsere Empfehlung an die anderen Deutschen auch oder an die anderen Europäer, immer nur tagsüber fahren, genug Puffer einplanen für Staus, für Pannen, für sonst was, weil auch auf den Straßen in Mexiko eher mal eine Panne passiert als auf deutschen Autobahnen, im Sinne von, da liegt auch mal eine tote Kuh auf am Straßenrand oder am Seitenstreifen oder es fliegen Reifen über die Fahrbahn. Also das ist wirklich Standard. Reifen fetzen, Reifen, Steine, Abfall, gefüllte Flaschen, leere Flaschen. Und da passiert es halt dann eher mal, dass man irgendwie einen Platten hat oder dass einem mal was in die Frontscheibe donnert oder so. Und deswegen würde ich da immer genug Zeit einplanen, um von A nach B zu kommen und lieber kleinere Etappen, damit ich wirklich sicherstellen kann, tagsüber noch anzukommen und nicht in der Dämmerung mir dann eine Unterkunft zu suchen. Mhm. Und die andere Sache eben, ja, die Straßenqualität schwankt auch auf Autobahnen sehr stark, aber besser als auf den Landstraßen ist sie allemal. Und ja, ansonsten bei den kleinen Dörfern eben auch da sich jetzt nicht unbedingt abends oder nachts rumtreiben, wenn ich nicht weiß, wo ich da bin.
Wie ist das mit Freistehen?
Ja, also wir machen es nicht, sage ich mal. Wir haben auch jetzt wieder Leute kennengelernt, die damit kein Thema haben. Das ist aber halt auch oft, weil die einfach nicht die Sachen wissen und sehen, die wir wissen und sehen, vor allem der Halil. Gerade für Lateinamerika-Einsteiger würde ich es nicht empfehlen. Es gibt wirklich genug Campingplätze und auch über Iowa-Länder teilweise so private Stellplätze und ähnliches, wo man gut stehen kann. Wenn es unbedingt ein Freistehplatz sein muss, dann würde ich gucken, ob ich Kontakte finde von anderen Leuten, die gerade unterwegs sind, dass man wenigstens zusammensteht. Aber warum soll man es riskieren? Also man kann einfach, selbst wir müssten auch jedes Mal wieder neu recherchieren, wie ist die aktuelle Sicherheitslage in genau dem Ort oder in dem Gebiet, wo wir gerade hinfahren wollen. Und ich weiß nicht, den Stress muss man sich eigentlich nicht antun, wenn man jetzt nicht gerade irgendein echt gepanzertes Expeditionsfahrzeug hat, wo keiner reinkommt. Also wie gesagt, es gibt viele Leute, die es machen. Denen passiert auch in der Regel nichts, weil Touristen immer noch besser geschützt sind als Einheimische wahrscheinlich. Aber meine Empfehlung wäre es nicht.
Okay. Ja, und ich glaube, das ist so das Problem bei euch, dass Halil ja auch da aufgewachsen ist und einfach weiß, was da so los ist. Wenn du das nicht weißt und da ohne großartig Gedanken reingehst, siehst du ja die Gefahr nicht. Und dann ist nur das Risiko, dass sie halt irgendwann mal schief geht. Und das Leben ist sicherlich für die Menschen erstmal viel entspannter, weil sie das Risiko nicht sehen. Ne? Halil hat mir auch gezeigt, wir waren in irgendeinem Dorf unterwegs, sagte, guck mal hier, der, die da rumfahren, das sind die, die Ausschau halten nach der Polizei von den Narcos, die hier quasi gucken, wann das Militär kommt und so weiter. Das kriegst du ja gar nicht mit, wenn du das nicht weißt.
Oder auch die, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, als wir in dem Dörfchen waren, auch ein ganz kleines Dorf, was wirklich total ruhig war an der Westküste. Da fuhr doch so ein Truck vorbei, so ein Pickup war es, glaube ich, mit ganz lauter traditioneller Musik, ne?
Ja, genau, der so eine Narco-Hymne gespielt hat.
Ja, und du warst doch noch so, ach, guck mal, wie lustig, hier ist ja richtig Partystimmung. Und dann sagt der Halil, nee, hier gibt gerade über die Musik ein neuer Drogenbaron Bescheid, dass er jetzt hier das Sagen hat. Und das sind so Sachen, die weiß man als Ausländer einfach nicht. Und ich weiß das auch nicht immer, ne? Ich erkenne das auch nicht immer sofort. Und deswegen sage ich halt, wir sind da sehr risikobewusst. Und die Empfehlungen, die wir weitergeben an andere Menschen, sind auch sehr risikobewusst.
Klar, wahrscheinlich wird den meisten Touristen da nichts passieren, weil sie gar nicht ja im Fokus stehen. Das Problem ist zum einen, wenn du eben aus Versehen zwischen die Fronten gerätst. Ja, oder irgendwie die Lage unklar wird und du da halt einfach bist. Also das sind ja die Risiken, die einfach bestehen. So passieren wird meistens nichts. Aber das ist wie alles. Solange nichts passiert, ist alles gut, ne? Aber
ja, und da muss halt jeder für sich auch selbst entscheiden, möchte ich nachts ruhig schlafen, entspannt, oder möchte ich meine Ohren immer offen haben, ob einer versucht, die Tür aufzumachen. Und das kann man auch nicht, ist auch nicht richtig oder falsch, sondern da muss wirklich jeder für sich bewerten, wie viel ist es mir wert, an einem schönen Strand aufzuwachen zum Beispiel, dafür, dass ich halt vielleicht dann mich im Risiko aussetze.
Ja, okay. ich glaube, da haben wir genug zu gesagt, sodass das jeder so ein bisschen einschätzen kann. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr auch irgendwie eine Reise machen wollt, dann schreibt uns gerne auch eine E-Mail an podcast@camperstyle.de. Wir können jetzt keine riesen Reiseberatung machen, aber so Fragen beantworten, was wir sowieso im Rahmen des Podcasts machen, natürlich immer gerne. Oder nutzt unseren WhatsApp-Link in der Episodenbeschreibung, also in den Shownotes. Da könnt ihr uns dann auch anschreiben und uns eine Sprachnachricht auch schicken. Lass mal noch schnell, wir sind nämlich zeitlich schon wieder ganz schön drüber.
Oh ja,
drüber,
ich sehe es gerade.
Aber lass mal noch kurz quasi über das Thema Mexiko mit Hund und Reisen mit Hund und Fernreisen mit Hund sprechen kurz und dann noch mal ganz kurz auf das Thema Kosten kommen. Da würden mich noch ein, zwei Sachen interessieren. Wie ist es denn, mit Hund nach Mexiko zu fliegen?
Also es ist machbar. Es ist vor allem mit einem kleinen Hund wie unserem gut machbar. Alles, was dann über 8 Kilo inklusive Tasche ausmacht, würde ich es mir wirklich gut überlegen, einem Hund das anzutun. Also ich finde es bei uns schon teilweise so, dass ich sage, ja, also für 3 Wochen würde ich es nicht machen, den Hund dem Stress auszusetzen. Es ist viel Bürokratie, sowohl für die Ein- als auch für die Ausreise, also beziehungsweise für die Rückreise dann nach Deutschland oder nach Europa. Wenn man jetzt speziell Mexiko mit Hund machen möchte, hat sich für uns die Route über Cancun als sehr angenehm erwiesen, weil zum einen die Flüge von Deutschland aus nach Cancun kürzer sind als andere Verbindungen, wie zum Beispiel nach Mexiko-Stadt. Das heißt, der Hund hat nicht so eine lange Langstrecke und da kommt es wirklich auch auf eine halbe Stunde, Stunde an oder 1,5 Stunden, die viel ausmachen können. Cancun ist ein kleiner Flughafen, der aber viele Inlandsverbindungen hat und ja, man ist halt übersichtlicher unterwegs als zum Beispiel in Mexiko-Stadt, wo du dich schon ohne Hund quasi verlaufen hast. Und der Halil auch sagt, das ist für ihn auch zu chaotisch und zu viel. Und wenn man die Wege berücksichtigt, die man dann nicht nur für sich selber, sondern auch für die Check-in und Gesundheitsgeschichten, also Gesundheitszeugnis und so weiter mit Hund machen muss, dann ist es natürlich gut, wenn der Flughafen auch räumlich ein bisschen überschaubarer ist und man nicht kilometerweit rennen muss für jeden Behördengang sozusagen. Mhm. In Cancun ist die Einreise mit Hund auch insofern sehr entspannt, weil die Leute, die dafür zuständig sind, das ist so ein kleines Modul direkt hinter dem Migrationsschalter. Das ist das Ministerium für Landwirtschaft. Und die sind super entspannt und total hilfreich. Also ich war da jetzt mittlerweile 3-mal mit dem Hund. Und jedes Mal war es echt so, dass sie wirklich versucht haben, das für den Hund so angenehm wie möglich zu machen, für dich so kurz wie möglich, wie es halt bei der mexikanischen Bürokratie möglich ist und auch hilfreich waren, wenn mal was nicht geklappt hat.
Cool.
Also das ist eine gute Strecke. Wir übernachten mittlerweile dort einmal, damit der Hund nach der Langstrecke zur Ruhe kommt und machen dann die Inlandsverbindung. Man kann aber auch dann direkt sich quasi in den nächsten Flieger nach Oaxaca, Guadalajara, Mexiko-Stadt oder wohin auch immer setzen.
Und das ist dann auch mit Hund bei allen Airlines in Mexiko möglich oder nicht mit jeder?
Wir sind da gerade am Recherchieren. Also wir fliegen bisher immer mit Volaris. Wir haben jetzt aber gehört, dass bei verschiedenen anderen das auch möglich ist. Aeromexico haben wir auch schon gemacht. Eine andere gibt es nicht mehr, die wir mal genommen hatten. Aber wir sind gerade am Recherchieren, bei wie vielen das möglich ist und sind da auch am Abchecken, wie da die Preise und die Bedingungen sind. Mhm. Da sind wir aber jetzt noch nicht weiter, weil für uns das ja erst wieder jetzt Ende des Jahres dann oder Anfang nächsten Jahres relevant wird. Aber generell ist es innerhalb Mexikos kein Thema, mit einem Hund zu reisen.
Okay.
Und wenn man einmal die Einreisegeschichte hinter sich gebracht hat, am ersten Flughafen, an dem man in Mexiko ankommt, dann ist es auch total easy, eine Inlandsverbindung zu machen, weil dann hast du, also rechtlich betrachtet ist das, was wir jedes Jahr machen, ein Import und ein Export. Mhm. Und dann hast du den Import quasi schon hinter dir an einem kleinen Flughafen und fliegst dann zum nächsten einfach ganz normal weiter.
Okay, ja. Ja, Immigration an kleinen Flughäfen ist häufig entspannter. Kommt ein bisschen drauf an. In Faro nicht, aber generell funktioniert es meistens einfacher, auch wenn man Sachen, Tiere und so weiter dabei hat.
Ja, also das kann ich wirklich bestätigen hier jetzt auch für Cancun, weil wir haben verschiedene Flughäfen getestet und das ist die aus unserer Sicht für das, was wir brauchen, beste Route.
Okay.
Was ich total wichtig finde und da haben wir wirklich mit unserem Hund einfach Glück gehabt, das kann man nicht vorplanen, wenn man sich einen Hund zulegt. Unser Hund ist relativ stressresistent, was diese Dinge angeht, also gerade so Reisen und so. Und sie ist auch relativ umweltsicher in puncto Knallgeräusche, Feuerwerke und so weiter. Woran wir sie auch erst immer wieder gewöhnen müssen, wenn wir nach Mexiko kommen, ist das Verkehrschaos. Also Hupen fahren, kreuz und quer fahren, dazwischen rennen Leute über die Straße, dann kommt ein Motorrad und fährt dir halt einen Außenspiegel ab. Und also das muss man wirklich bedenken, wenn man nach Mexiko oder wahrscheinlich auch in andere lateinamerikanische Staaten mit einem Hund fliegt, dass der Hund ja auch nicht dauergestresst sein sollte. Und am besten auch möglichst sozialverträglich, weil es gibt halt sehr viele frei laufende oder frei lebende Hunde oder auch echte Straßenhunde, die teilweise auch schon so ein bisschen verwildert sind. Und da ist es dann schwierig mit einem Hund, der sich mit jedem anlegen möchte, der auf 100 Meter sich nähert. Mhm. Und das klingt jetzt so ein bisschen banal und besserwisserisch, aber wir machen echt jedes Jahr wieder die Erfahrung, dass selbst unser Hund, der das Reisen absolut gewöhnt ist, Phasen hat, wo sie dann wirklich zur Ruhe kommen muss. Und wir sorgen auch dafür, dass sie zur Ruhe kommt, durch längere Pausen dann, wo wir sie dann auch wirklich abschirmen. Also dann, da liegt die dann auch nicht irgendwo zwischen anderen Hunden in der Sonne, sondern da wird die dann auch mal weggepackt, damit die wirklich echt sich ernsthaft entspannen kann.
Ja.
Und da muss halt jeder seinen eigenen Hund so einschätzen, ob das machbar ist. Und für alles unter 3 Wochen würde ich es eh nicht machen. Also wenn ich jetzt einmal nur so eine Rundreise mit dem Camper oder mit dem Zelt oder was machen möchte, dann würde ich echt gucken, dass der Hund zu Hause gut betreut ist, weil auch die Langstrecke sehr anstrengend ist.
Ja. Ja, das Gespräch haben wir ja auch intern schon mehrfach gehabt. Wir, ne, mit Hund fliegen ist extrem stressig, selbst wenn er ins Handgepäck darf. Das müsst ihr am Ende selber wissen, was ihr eurem Hund zu quasi muten wollt. Und wenn ihr den gut kennt und gut lesen könnt, dann ist das sicherlich noch mal besser einschätzbar. Aber für jeden Hund ist das Stress, für den einen mehr, für den anderen weniger. Und für 3 Wochen ist es halt ziemlicher Wahnsinn. Für unsere Hunde würde ich das finden, wie gesagt. Müsst ihr selber gucken. Lass mal weitermachen. Also Autofahren hast du gesagt, was ist mit Impfungen und so weiter? Was braucht man da?
Vielleicht vorher noch ganz kurz zum Thema Flug mit größeren Hunden, weil ich das jetzt so ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe. Wir haben auch etliche Leute kennengelernt, die mit großen Hunden unterwegs waren. Deutsche, die haben halt ihr Wohnmobil verschifft und sind dann aber auch monatelang unterwegs, teilweise Jahre. Und da war wirklich die einhellige Meinung, dass es für die jeweiligen Hunde die letzte Flugreise gewesen sein muss. Also die haben gesagt, sie machen sich so viele Sorgen und Gedanken über den Rückflug, weil sie haben sich das irgendwie auch so ein bisschen easier vorgestellt, auch für den Hund, und machen sich jetzt schon Sorgen darüber, obwohl die Rückreise noch Wochen entfernt ist, wie das dann ist, an welchen Flughafen man am besten fährt für den Abflug, damit der Hund nicht in seiner Box dann eine halbe Stunde mit dem Gepäck in der Sonne steht, mit welcher Fluggesellschaft, dass die Hunde sicher untergebracht sind und so weiter. Also unterschätzt es bitte nicht, was man sich da auch selber an Sorgen und Gedanken auflädt, wenn man mit einem großen Hund unterwegs ist, weil du den halt dann nicht während des langen Fluges 12,5 Stunden, je nachdem, wo es hingeht, bei dir hast. Und deswegen mit großen Hunden, die können mit, ist dieselbe Bürokratie, also nicht sehr viel anders als mit einem kleinen Hund als Handgepäck, weil der ganze Import-Export genauso gemacht werden muss. Aber ich glaube, dass es auch für einen selber wahnsinnig anstrengend ist, so emotional, wenn man an seinem Tier hängt.
Ja, und der ist halt im Frachtraum, der ist dann nicht bei dir, ne? Das ist nochmal was anderes. Und dann gibt es Medikamente, die gegeben werden, die lähmen den Hund aber mehr oder weniger nur, dass er nicht rumrennt, aber der kriegt halt alles mit. Also ist ein ganz anderes Thema. Wir sind auch keine Tierärzte. Da gibt es sicherlich aber noch eine ganze Menge Sachen, die man zu lesen kann. Also überlegt euch das auf jeden Fall gut.
Ich sag's nur so ausdrücklich, weil wir uns das auch alles viel einfacher vorgestellt haben, weil wir gesagt haben, ja, wir haben einen kleinen Hund. Deswegen haben wir auch den kleinen Hund wegen der Fliegerei. Und wir haben das auch so gedacht, ach ja, dann setzt man den halt mit in die Kabine und fertig. Und wir haben das wirklich auch selber unterschätzt, dass du gedanklich auch während des ganzen Flugs, also ich zumindest, ich kann auch nicht abschalten, weil ich ständig auch dran bin, ja, geht's dem Hund gut, dann wieder Wasser geben, dann wieder ein bisschen Futter geben und so weiter. Also das sind alles so Punkte, wie gesagt, für einen Langzeitaufenthalt würde ich auf gar keinen Fall meinen Hund so lange abgeben. Und bei uns sowieso nicht, weil bei uns ist es ja was Regelmäßiges, aber für kürzere Aufenthalte tut es euch auch selber nicht an.
Ja. Impfungen, Prophylaxe, Impfungen. Was braucht man?
Also Impfungen natürlich auf jeden Fall Tollwut und die braucht man für Mexiko auch jährlich leider. Also in Deutschland, Europa ist ja mittlerweile der Standard alle 3 Jahre. Mexiko verlangt die jährlich. Da kann ich nur so viel zu sagen, beratet euch mal mit eurem Tierarzt, was man da machen kann. Prophylaxen sollte man auf jeden Fall die einschlägigen Mittelmeerkrankheiten abdecken und auch bitte nicht mit Bernsteinkette und Kokosöl, sondern mit was, was wirklich definitiv auch erwiesenermaßen was bringt. Ja, es sind Chemiebomben, aber keiner weiß besser als Sebastian und Stefanie, was dahinter steckt, wenn so ein Hund wirklich mit einer Mittelmeerkrankheit krank wird. Mhm. Und da würde ich dann lieber das Risiko eingehen, dass vielleicht die Chemiebomben nicht so gesund sind, als dass dann Ehrlichiose, Babesiose, Leishmaniose, Anaplasmose mir den Hund total krank macht.
Ja, die Kosten und Stress und für das Tier, also da haben wir gar nicht drüber gesprochen, das ist deutlich höher aus meiner Sicht. Aber auch lass uns die Diskussion nicht weiterführen. Das muss auch jeder für sich selber machen. Das ist auf jeden Fall nicht schön, einen Leishmaniose-erkrankten Hund zu haben. Um es vorsichtig auszudrücken.
Ja, es ist teilweise erbarmungswürdig. Also muss man, ich denke, dass man das auch mal so deutlich als Betroffener benennen darf, weil man ja auch da, wenn man das noch nicht gesehen hat, was das für einen Hund bedeutet, weiß man das einfach nicht. Und wir haben hier im Bekannten- und Freundeskreis und auch in der Familie auch etliche Hunde, die an einer dieser Mittelmeerkrankheiten verstorben sind, weil die es eben nicht geschafft haben.
Ja.
Und deswegen, also Impfungen, Prophylaxe. Unser Hund hat eine Leishmaniose-Impfung auch. Die ist aber keine richtige Impfung, sondern reduziert halt nur das Maß oder das Risiko, dass die Krankheit ausbricht, wenn sie sich infiziert. Sie hat immer ein Seresto-Halsband in Mexiko um. Das ist in erster Linie gegen Zecken. Neuere Experimente oder, also Studien kann man es nicht nennen, aber Erkenntnisse von Tierärzten, vor allem in Spanien, deuten auch darauf hin, dass es auch gegen Sandmücken hilft. Dafür wurde es nicht ursprünglich entwickelt, aber soll wohl auch helfen, wie ich gelesen hatte.
Ja, schon länger. Also das ist, ich sag mal, bekannt schon länger. Deswegen nutzen wir die auch.
Ja.
Und die werden hier auch ganz groß und auch in Spanien genau deswegen eingesetzt.
Okay.
Weil es andere Halsbänder nicht können. Ich weiß gerade nicht welche, aber genau das ist auch der Grund, warum wir die auch haben.
Und die, was ich an dem Seresto-Halsband halt schön finde, im Gegensatz zu den einschlägigen Spot-Ons, ist die Tatsache, dass die auch, wenn die im Wasser getragen werden, nach wie vor Wirksamkeit behalten. Doch, steht, nee?
Also,
steht aber überall in den Beipackzetteln und überall.
Kann ich aus der Praxis sagen, schwierig, Vorsicht. Also
okay.
2 Punkte, warum man es nicht tun sollte, den Hund mit Seresto baden zu schicken. Zum einen, es tötet die Wasserorganismen ab.
Ah, ja, okay.
Das ist absolut tödlich für die Viecher im Wasser, ist Punkt 1. Und Punkt 2, und wir haben es auch am Anfang nicht gewusst, wir haben uns nur gewundert, warum die Halsbänder so schnell ihre Wirksamkeit verloren haben. Das ist genau der Grund, wenn der Hund ins Wasser geht. Also ja, es überlebt das, aber es nutzt sich viel, viel stärker ab. Also deswegen würde ich davon absolut abraten.
Okay. Und nehmt ihr die dann immer ab, wenn ihr eure Hunde ins Wasser lasst? Oder?
Ja, die Hunde gehen nicht mehr so ins Wasser, aber bei Chief haben wir das zum Schluss dann gemacht. Also als wir das dann gelernt haben, wir wussten das halt am Anfang auch nicht, haben wir das dann gemacht. Das klappt auch nicht immer, weil du kannst dem Hund jetzt, wenn er gerade dringend in das Wasser rein muss, nicht sagen, warte mal kurz, wir müssen ihm das Halsband abnehmen, weil je nach Hund ist das auch nicht immer einfach. Also nur bei unserem Chief muss man das halt wirklich so im Vorbeigehen mal schnell anlegen. Ansonsten ist der argwöhnig und sagt, nee, mein Freund, du willst dir irgendwas mit dem Hals machen, das kannst du knicken. Ja, aber das einfach nur so, auch haben wir gelernt und haben wir auch dann, ich glaube, auch von Seresto erfahren. Ich weiß es nicht mehr, es liegt schon eine Weile zurück, aber das kann ich auf jeden Fall als Tipp mitgeben. Ja, funktioniert, nutzt sich aber viel stärker ab und wie gesagt, ist vorsichtig gesagt nicht gut für die Viecher im Wasser.
Okay, ja, vielen Dank für den Tipp. Also da habe ich tatsächlich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben es jetzt immer alle 3 Monate statt der 8 Monate, die als Wirksamkeitsdauer angegeben werden, gewechselt, weil irgendwie logisch ist es ja auch, dass es im Wasser dann irgendwie nicht so lange hält. Aber das mit den Wasserorganismen ist natürlich ein wichtiger Punkt. Wenn wir sonst immer so gucken auf Öko und Nachhaltigkeit, dann sollte man vielleicht dann auch, ich nehme keine Sonnenmilch am Strand, damit hier nicht das Wasser, und, ja, okay,
ja, egal. Deswegen fehlt mir das gerade.
Sieht man mal wieder, dass man immer wieder dazu lernt.
Immer.
Ja, und ansonsten gibt es halt die einschlägigen Spot-Ons, die auch gut wirken. Advantix und Advocat zum Beispiel. Die Advocat ist in erster Linie gegen Herzwürmer, also gegen die Insekten, die Herzwürmer übertragen. Und Advocat auch Sandmücken, Flöhe, Advantix, Sandmücken, Flöhe und halt auch so, ich glaube auch Zecken.
Ticks, genau, Insekten. Zecken.
Ja. Also wie gesagt, da einfach beim Tierarzt beraten lassen und gucken, was auch für den Hund dann in Kombination zumutbar ist. Aber wie gesagt, ich bin da so verschreckt von den ganzen Fällen im direkten Umfeld, die wir mitbekommen haben, dass bei uns da eigentlich keine Diskussion gibt bei unseren Reisen, da den Hund umfassend abzusichern. Wenn wir beim Thema Chemie sind, vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. In Mexiko wird relativ großzügig immer noch mit Insektiziden umgegangen, weil es einfach auch nötig ist, gegen Kakerlaken, Skorpione, Stechmücken und so weiter, weil es einfach viel mehr gibt von all diesem kleinen Tier, das auch gefährlich werden kann als Krankheitsüberträger oder auch im Sinne von Giftproblematiken, also für Skorpione und Spinnen zum Beispiel, die dich dann stechen oder beißen können, wo du halt dann Probleme bekommst. Deswegen werden hier wo auch Wohnräume regelmäßig kommt der Kammerjäger. Und da gibt es verschiedene Mittel, die, wo man zwar immer sagt, ja, wenn man da irgendwie ein paar Stunden nicht reingeht, dann ist es unproblematisch. Aber wir selber haben halt auch, ich sage jetzt mal, entsprechend mehr Körpervolumen, dass man das vielleicht besser wegsteckt als so ein kleines Tier wie ein Hund. Und da ist es ganz schlau, immer zu fragen, ob es eine Fumigation gab, kürzlich, dass man vielleicht ein bisschen darauf achtet, dass der Hund dann nicht unbedingt in den Ecken irgendwas vom Boden frisst oder so, wo dann noch die Insektizide dranhängen können. Und unser Hund zum Beispiel darf in Mexiko in den Wohnungen oder auch in den Hotels oder so, wo wir sind, gar nichts vom Boden fressen, damit nicht über den Speichel da quasi noch irgendwas aufgenommen wird. Und viel passiert auch über die Luft, also dass sie dann halt in die Luft sprühen wegen der Stechmückenproblematik. Das kann man nicht vermeiden. Aber da so ein bisschen sich bewusst machen, dass auch in Gebieten, wo man jetzt das Gefühl hat, ach ja, das ist ja hier ländlich und Natur und so, dass da sehr entspannt mit Giften umgegangen wird. Und das Gleiche gilt auch für Giftköder. Also das gegen Ratten und gegen, manchmal wird sogar für Eichhörnchen werden Giftköder auf den Feldern ausgelegt oder für andere Nagetiere. Also da einfach auch ein Bewusstsein für haben, den Hund nicht überall laufen zu lassen. Auch in Deutschland ist das eine Problematik, aber ich sag mal, großzügiger wird es in Mexiko gehandelt.
Okay. Okay. Und wahrscheinlich, wenn du so viele freilaufende Hunde hast und einen unkastrierten Hund hast, dann ist das Thema Begattung wahrscheinlich auch ein schwieriges.
Ja, wir hatten es ja gerade, ne? Also unser Hund war ja pünktlich zu unserer Ankunft am Strand, war unser Hund ja läufig. Und ich habe vorhin schon erzählt, wie viele freilaufende und sehr nette Hunde es da gibt. Und Zoe war jeden Tag in irgendeinen anderen von den Kerlen schockverliebt und auch in Weibchen. Es war ihr völlig egal in der Zeit. Wir haben sie natürlich in der Zeit nicht frei laufen lassen. Und wir haben geguckt, dass die Hunde ihr nicht gefährlich zu nahe kommen. Sie durfte Kontakt haben, weil sie, ne, das also mal Hallo sagen und so, lässt sich gar nicht vermeiden bei so vielen Hunden. Aber wir waren wirklich wie die Gouvernanten immer hinterher, dass nicht zu viel am Popo rumgeschnüffelt wird und dass da keine Beziehungen entstehen sozusagen zwischen ihr und den anderen Hunden. Aber das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, weil die meisten Hunde, die dort freilaufen, sind natürlich auch nicht kastriert. Deswegen gibt's ja so viele. Und es ist eher die absolute Ausnahme, wenn man mal mit einem Hund begegnet, auch von Leuten, die den zu Hause haben, der kastriert ist.
Okay. Dann lass uns, um das hier nicht ins Endlose auszudehnen, nochmal kurz über Kosten sprechen. Du hast ja schon Maut so ein bisschen gesagt, was das gekostet hat. Was kostet denn so im Schnitt eine Übernachtung auf den Campings und vielleicht auch in einem einfachen Hotel?
Wir haben für die Campingplätze lustigerweise über die komplette Reise fast durchgehend 300 Pesos pro Nacht bezahlt, plus minus ein paar. Das sind aktuell umgerechnet ungefähr 18, 19 Euro sowas.
Okay, ich also, kann nochmal schnell gucken, wenn du unsicher
guck mal,
bist.
Umrechnungskurs ist 17,73 gerade, aber ich kann nicht gut Kopf rechnen. Das ist mein Problem.
Ach so, ja, 13 Pesos sind gerade
30.
300 Ach. Sind aktuell knapp 17 Euro beziehungsweise 30 ja. sind dann knapp 1,70 Euro.
Also so grob überschlagen kann man immer sagen, in Euro ist es ungefähr durch 20 plus ein bisschen was. So rechne ich das.
Ja.
Also Campingplätze in der Regel um die 300 Pesos. Wir haben es ein paar Mal billiger geschafft und ein paar Mal war es ein bisschen teurer, mal das mal sein 400, 450 Pesos, aber es bewegt sich um die 20 Euro pro Nacht so ganz grob. Für zwei Personen, Hund wurde meistens nicht mit oder glaube überhaupt nicht auf den Campingplätzen mitberechnet und Strom kann man mal was extra bezahlen, aber meistens ist es dann auch dabei, wenn Strom am Campingplatz vorhanden ist. In den Hotels, Motels ist es natürlich teurer, aber auch da, wenn man sich so ein bisschen die günstigeren sucht, kann man damit umgerechnet 30, 40 Euro pro Nacht gut wegkommen. Manchmal geht es auch günstiger, ne? Aber teurer natürlich immer, je nachdem, was man so sucht. Und bei den Hotels oder Unterkünften gibt auch ganz hübsche Hütten und andere Mietunterkünfte in den touristischen Gebieten an der Küste zum Beispiel. Da muss ich natürlich mit mehr rechnen, das ist klar. Angebot und Nachfrage.
Und wie sieht es mit Essen aus in Restaurants und so Supermarkt?
Also Supermarkt nähert sich das mexikanische Lebenshaltungsniveau so in kleinen Schritten und sehr langsam, aber doch deutlich an das europäische Niveau an.
Okay.
Vielleicht nicht unbedingt Portugal, Deutschland, aber so Spanien kommen wir so langsam in die Ecke. Da sind die Lebenshaltungskosten sehr stark gestiegen. Aber man kann sehr, sehr günstig auf Märkten einkaufen. Also ich gehe manchmal auf Märkte und kaufe eine Tasche voller Obst und Gemüse, wirklich so eine große Stofftasche voll und zahle umgerechnet 10 Euro ungefähr. Mhm. Und auch wenn man Fleisch isst zum Beispiel, auch Fleisch gibt es da natürlich günstiger, weil eben die ganzen Zwischenhändler nicht da sind.
Mhm.
Und auf dem Großmarkt, wenn man da hin möchte, aber ja, das ist echt anstrengend, aber da geht es natürlich dann noch günstiger. Und frischer Fisch oder Meeresfrüchte an der Küste, sensationell günstig, weil die kommen halt, da kommen die Fischer morgens an, dann geht das Zeug direkt auf den Markt. Und da kann ich halt quasi vom Direkterzeuger sozusagen kaufen. Das wäre also meine Empfehlung, abgesehen davon, dass Märkte auch immer ein tolles Erlebnis sind.
Ja, definitiv.
Und ja, Restaurants immer noch deutlich günstiger, als wenn ich in Deutschland essen gehe. Aber je nachdem, was man halt möchte. Also ich kann schön wirklich sehr gute hausgemachte Speisen essen. Die traditionellen sind immer günstiger als die etwas exotischeren. Für zwei Personen ist so Standard umgerechnet ungefähr 15 Euro für so traditionelle Sachen. Da haben wir dann aber beide gegessen und getrunken. Und für italienisch oder asiatisch oder irgendwas in der Art 20, 30 Euro für zwei Personen, je nach Ort auch mal 40. Aber immer noch günstiger, als wenn ich in Deutschland in eine Dorfgaststätte gehe.
Okay. Und Eintritte?
Ja, das habe ich mal mit aufgeschrieben. Wir haben ja jetzt nicht so viel gemacht, was Eintritt gekostet hat. Also bei den archäologischen Ausgrabungsstätten ist es anscheinend so, dass die Einheitspreise haben. Die liegen momentan bei 95 Pesos pro Person, also ungefähr 5 Euro, so 5 Euro ein paar. Ich weiß nicht, ob das in ganz Mexiko vereinheitlicht wurde oder jetzt halt in Oaxaca zum Beispiel oder da in der Ecke. aber das ist nicht wahnsinnig teuer. Also ich würde mal so tippen, 5-6 Euro pro Person ist man dabei.
Okay, dann würde ich jetzt
geschafft.
Sagen, genau, wir haben doppelte Länge gebraucht. Würde ich sagen, wenn ihr noch Fragen habt zu Mexiko und zum Roadtrip, meldet euch bei uns podcast@camperstyle.de per E-Mail oder klickt unseren WhatsApp-Link unten in den Shownotes an, wenn ihr noch Fragen dazu habt. Ansonsten schickt uns auch gerne Feedback, Meinung, Wünsche, Kritik. Und ich
und jetzt lesen wir noch das Hörerfeedback vor. Jetzt nein, kleiner Spaß.
Das machen wir in der nächsten, einer der nächsten Folgen. Kann sein, dass es noch eine Woche dauert, weil für Nele ist jetzt quasi und Halil erstmal Rückreise aus Mexiko angesagt. Und aber danach werden wir auf jeden Fall mal wieder eine Hörerfeedback-Folge einziehen. In diesem Sinne verabschiede ich mich bei euch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke fürs Zuhören und dass ihr so lange dabei geblieben seid. Tschüss.